Ich begrüße Sie alle zu diesem Gottesdienst am Sonntag in Vukavit, heute hier in unserer Martinskirche. Besonders begrüßen möchte ich die Familien von Ursula Böhme, Heinrich Lehrbach und Irene Meyer. Die drei genannten haben wir in der vergangenen Woche zu Grabe getragen und in diesem Gottesdienst wollen wir der Verstorbenen in besonderer Weise gedenken. Heinrich Lehrbach und Irene Meyer waren auch Mitglieder im Kirchenchor, deswegen ist heute auch der Martinschor dabei und wird mit zwei Stücken der verstorbenen ehemaligen Mitglieder gedenken. Ich begrüße also auch den Kirchenchor, ich begrüße Dr. Katrin Bibiella, die an der Orgel spielt und den Chor dirigieren wird, und Caroline Waltenberg. Herzlichen Dank für die Vorbereitung des Gottesdienstes. Die Lesung wird uns Dr. Madeleine Busch nachher halten. Madeleine, dir auch herzlichen Dank. Der Gottesdienst trägt den Namen Invocavit, und diesen lateinischen Namen hat er aus dem 91. Psalm, aus Vers 15. Dort heißt es, auf Lateinisch fängt es an mit Invocavit, das heißt, er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Aus der Position Gottes heraus, er nimmt wahr, die Menschen rufen ihn an und Gott will uns erhören. Es geht um das Thema Versuchung. Das wird uns sowohl in der Lesung begleiten, als auch das Thema in der Predigt sein aus dem Hebräerbrief. Wie geht der Mensch mit der Versuchung um? Ich wünsche uns jetzt einen gesegneten Gottesdienst und wir beginnen mit dem angeschlagenen Lied unter der Nummer 155. Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Mit diesem Wochenspruch aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 8, grüße ich Sie. Wir wollen miteinander den Wochenpsalm beten. Das ist der Psalm 91 und er steht im kleinen Gesangbuch unter der Nummer 171. Wir singen gemeinsam den Leitvers. Ich lese die Verse, die mit der Ziffer 1 gekennzeichnet sind, und die Gemeinde antwortet mit den Versen der Ziffer 2. Schutz des Höchsten wohnt, wer im Schatten des Gewaltigen übernachtet, der sagt wie ich über den Herrn, ja, er rettet dich vor dem Netz des Jägers, vor den verderbenbringenden Pfeilspitzen. Schützt dich seine Treue, wie eine Schutzmauer umgibt sie dich. Du brauchst dich nicht zu fürchten, weder vor der Pest, die sich heimlich ausbreitet, noch vor den Seuchen, die offen wüten. Über dich hereinbrechen und kein Schicksalsschlag wird dein Zelt treffen. Auf ihren Händen sollen sie dich tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Lasst uns anbeten. Menschen sein, an denen man sich orientiert, die für andere wie ein Fels in der Brandung sind. Dabei kommen wir selbst manchmal ins Schlingern, wenn es uns schwerfällt, zwischen richtig und falsch zu unterscheiden, wenn uns das lockt, wofür wir immer schon eine Schwäche hatten. Gott, es gibt Tage, da kommen wir ins Schwanken. sind wankelmütig und drohen selbst zu fallen. So rufen wir zu dir, Herr, erbarme dich. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Thank you. unseres Lebens. Du schenkst uns Freiheit und Verstand und du beteiligst uns an der Verantwortung für deine Welt. Dafür danken wir dir und bitten dich, gib uns den Mut, unsere Freiheit zu gebrauchen, um uns einzusetzen für eine gerechte Gesellschaft, in der jeder einzelne Mensch etwas zählt. Und bewahre uns davor, auf andere Menschen herabzublicken. Erneuere uns durch deinen Geist. Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schafft von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die Schriftlesung steht im ersten Buch Mose, im dritten Kapitel. Wir hören die Verse 1 bis 19 und wer kann, den bitte ich dazu aufzustehen.
Der Sündenfall. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Da sprach die Frau zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baums mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon. Rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zur Frau: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass vor dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihren Mann, der bei ihr war, und auch davon und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes Herrn unter den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief: Adam, fürchte mich, denn ich bin nackt, darum verstecke ich mich. Und er sprach: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Da sprach Adam: Die Frau, die du mir zugestellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zur Frau: Warum hast du das getan? Die Frau sprach: Die Schlange betrog mich, sodass ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zu der Schlange: Weil du das getan hast, seist du verflucht, verstoßen aus allen Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinen Nachkommen und ihren Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zur Frau sprach er: Ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst, und ermühen sollst du Kinder gebären. Und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Und zum Mann sprach er: Weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau, gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsam sollst du dich von ihm nähren, dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde werdest, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und du sollst zur Erde werden. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Amen.
Wir wollen auch das gehörte Wort Gottes miteinander unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Nehmen Sie bitte wieder Platz. Das Wochenlied ist das schöne alte Lied von Martin Luther. Ein feste Burg ist unser Gott, unter der Nummer 362 im Gesangbuch. sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext steht im Brief an die Hebräer im 4. Kapitel. Ich lese die Verse 14 bis 16. Weil wir nun einen großen Hohepriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns festhalten das Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der es nicht vermöchte, mit unserer Schwachheit mitzuleiden, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, aber ohne Sünde. Darum lasst uns nun mit Freimut hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so rechtzeitig Hilfe erfahren. Herr, segne du unser Reden und Hören. Amen. Liebe Gemeinde, irgendwann zwischen der Mitte des ersten nachchristlichen Jahrhunderts, also ungefähr 20 oder 25 Jahre nach Jesu Kreuzigung und dem Ende des ersten Jahrhunderts, ist der sogenannte Brief an die Hebräer entstanden. Schon früh hieß es, Paulus habe ihn geschrieben, aber ebenso früh gab es die Gegenmeinung, dass dieser Text nicht von Paulus stammt, sondern von einem Prediger in einer judenchristlichen Gemeinde in der Stadt Rom. Und daher die Überschrift an die Hebräer, also an die römische Christengemeinde, die sich aus hebräischen Judenchristen zusammensetzte. Und unser Brief ist nun eigentlich kein Brief, sondern wir haben mit ihm die erste vollständige Predigt, die uns aus der Zeit der ersten Gemeinden erhalten geblieben ist. Es ist schon ein eigenartiges Gefühl, wenn man eine Predigt über eine Predigt halten soll. Zum Brief wurde diese Predigt, weil sie aufgeschrieben und dann einer Gemeinde samt Grußworten am Briefschluss überreicht wurde. Diese Hebräerbriefpredigt ist dreigeteilt. Vor unserem Abschnitt aus den drei gehörten Versen spricht der Prediger in einem kurzen ersten Briefteil über Israel auf der Wüstenwanderung. Er erinnert an die Flucht aus Ägypten. Sie konnte nur glücken, weil das Volk Israel Gott vertraute. Hier sind für den Briefprediger Parallelen zur Zeit der ersten Christenheit. Das Bekenntnis und das Vertrauen zu Christus vereint die Christen und entzweit sie von der Welt, in der sie leben. Für unseren Prediger heißt Christ zu sein, die alten Zusammenhänge, das alte Leben hinter sich zu lassen, so wie Israel einst Ägypten hinter sich ließ. Christsein heißt, den Aufbruch wagen und Christus nachfolgen, so wie Israel aufbrach und sich von Moses in das gelobte Land führen ließ. Um zu verstehen, warum der Briefprediger auf den Auszug aus Ägypten eingeht, machen wir einen kurzen gedanklichen Ausflug in die Entstehungszeit unseres Textes. Wem wurden diese Verse geschrieben und was sollten sie bewirken? In welcher Verfassung waren die Zuhörer und als eigentliches Ziel dieser Predigt über die Predigt, was bedeutet denn nun dieser kurze Text heute für uns? Für die Briefempfänger als einige der ersten Christen in Rom war es nicht leicht, ihr Bekenntnis zu leben. In der Mitte des ersten Jahrhunderts hatte Kaiser Claudius im Jahr 49 die Juden und unter ihnen dann eben auch die mit ihnen in der gleichen Gemeinde lebenden Judenchristen aus Rom vertreiben lassen. Und zwar, weil sie sich, wie es im Edikt steht, durch einen Christus hätten aufhetzen lassen und es dadurch zu Unruhen kam. Kurze Zeit später, im Jahr 64, schob Kaiser Nero den Christen die Schuld für den Brand Roms in die Schuhe, woraufhin eine zweite Vertreibungswelle begann. Und diese Vertreibung war kein höfliches Hinauskomplimentieren, sondern eine brutale Menschenhatz. Dem Tod konnte nur entkommen, wer schneller rannte oder wer den Glauben an den einen Gott bzw. dessen Sohn abschwor. Die Erinnerung an den Auszug aus Ägypten soll den verfolgten Christen in Rom Mut machen, fest zu ihrem Bekenntnis zu stehen, so wie ihre Vorfahren auf dem Weg ins gelobte Land an ihr Ziel glaubten. Der zweite und umfassendere Teil unserer drei Briefteile beginnt nun mit unseren drei kurzen Versen, über die zu predigen ist. Das Priestertum des Jerusalemer Tempels wird im gesamten zweiten Teil verglichen mit dem himmlischen Hohepriestertum Jesu. Die der römischen Gemeinde bekannten Riten des Jerusalemer Tempels, denn das waren ja Christen aus den Juden, die werden neben Jesu Erlösungshandeln gestellt. In Jerusalem feierte man im Tempel den Versöhnungstag durch die levitischen Priester. Und dieser Versöhnungstag wird in unserem Text zum Karfreitagsgeschehen, an dem sich Jesus selbst als Hohepriester opferte. So wie im Jerusalemer Tempelkult das Opfer geschlachtet wurde und damit im Tempel Sühne und Versöhnung mit Gott gefeiert wurden, symbolisch an einem Tieropfer vollzogen, so wird im himmlischen Tempel Jesus als Hohepriester selbst zum Opfer für die Menschen und vollzieht damit die ewig geltende Versöhnung zwischen Gott und den Menschen. Anders ist, während im Jerusalemer Tempel das Allerheiligste versperrt blieb, hat Jesus als wahrer Hohepriester durch seinen Tod den Vorhang am Altar geöffnet und den Menschen nunmehr für immer den Weg zum Allerheiligsten und damit den direkten Zugang zu Gott geöffnet. Diese Gedanken werden nach unserem kurzen Predigttext in den folgenden Kapiteln der Briefpredigt noch weiter entfaltet. Man kann den ganzen zweiten Hauptteil der Briefpredigt schön bildlich darstellen, wie den Aufbau einer ganzen Tempellandschaft mit Haupteingang, Seitengängen, ineinander verschachtelten Innenhöfen, die die Gläubigen bis kurz vor das Heiligtum führen. Und als Krönung der Szene sitzt dann Jesus im Allerheiligsten hinter einem geöffneten, oder wir denken an die Karfreitagsberichte, hinter einem zerrissenen Vorhang, dessen Zerrissensein oder Geöffnetsein das Allerheiligste entblößt. Wenn ich mir diese Bilder vorstelle, dann habe ich so Bilder von Hieronymus Bosch oder von Matthias Grünewald, diese opulenten Gemälde aus der Zeit kurz vor der Aufklärung, vor meinem inneren Auge. Der wiederum kurze dritte Briefteil schließt das bildhafte Geschehen ab. Eine Art Völkerwallfahrt wird geschildert, zu der die Juden der alttestamentlichen Zeit als Glaubenszeugen von alters her zum Allerallerheiligsten im Himmel strömen. Jesus ist unter ihnen und die unter den Verfolgungen durch die Römer leidenden Christen, sofern sie denn zum Glauben gehalten haben und nicht abgefallen sind, werden durch die Vorhöfe des himmlischen Tempels hinter Jesus her, hinter den Glaubenszeugen her, zum nun sichtbaren Allerheiligsten gezogen. Dort sitzt Gott als Weltenrichter zusammen mit Jesus als Fürsprecher für die Gläubigen. Und in diesem dritten Briefteil steht im Kapitel 11 in Vers 1 ein Satz, den Martin Luther übersetzt hat, und obwohl er nicht in unseren Predigttext gehört, möchte ich ihn hier doch zitieren. Martin Luther übersetzt ihn: Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Wer unverbrüchlich im Glauben bleibt und sich weder von Kaiser Claudius noch von Nero ablenken lässt, von seinem Glauben, der wird das Heil erlangen und Gott selbst schauen. Damit bindet der Briefprediger den Sack zu. Wir aber wenden uns jetzt noch einmal den drei Versen zu, die uns die Türen dieses Gedankentempels öffnen sollen, an dessen Ende das Allerheiligste mit Gott als Weltenrichter auf uns wartet. Weil wir nun einen großen Hohepriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns festhalten das Bekenntnis. Vielleicht hinkt ja der Vergleich, aber wenn wir die Entwicklung der Physik anschauen, dann sehen wir, wie immer wieder Türen aufgestoßen wurden, hinter denen sich neue Türen erkennen ließen, die wiederum aufgestoßen werden mussten, damit die nächsten Türen entdeckt wurden. In der Antike ging die Menschheit davon aus, dass die gesamte Welt durch die vier Elemente Wasser, Erde, Luft und Feuer zu erklären wäre. Aber irgendwann reichten diese Erklärungen nicht mehr. Man versuchte immer weiter vorzustoßen in die kleinsten Teilchen, aus denen sich alles zusammensetzte, bis man, ganz grob gesagt, das Atom vermutete und schließlich auch entdeckte. Und dies war der kleinste Baustein des Universums. Allerdings nur so lange, bis klar war, dass es innerhalb des Atoms einen Kern und mehrere Protonen und Elektronen gab, die diesen umkreisten. Aber auch dieses Ergebnis war nicht das Ende der Wissenschaft. Irgendwie mussten die Reaktionen im Inneren der Atomkerne zusammengehalten werden. Die Forschung ging weiter und weiter, bis der britische Forscher Peter Higgs in einem Aufsatz 1964 die Vermutung beschrieb, dass es ein Feld innerhalb des Atomkerns gab, das diese Energien regelte. Und 50 Jahre später, Anfang dieses Jahrtausends, gelang am CERN in der Schweiz der Nachweis, dass Higgs richtig lag. Man benannte das Feld nach ihm und war davon überzeugt, das Gottesteilchen entdeckt zu haben, also das Teil, das die Welt im Inneren zusammenhielt und bewegte. Und bald entdeckte man, das stimmt auch nicht, dahinter gibt es 50 weitere Türen. Ähnlich verhielt und verhält es sich mit der Suche der Menschen nach Gott. Jede neue Gotteserfahrung, jeder neue Gotteserkenntnis bringt die Menschen Gott näher und zeigt doch wieder den fundamentalen Abstand zwischen den Menschen als seinen Geschöpfen und ihm, dem Schöpfer aller Dinge. In der Antike wurden diese Abstände durch die Aufbauten der Tempel versinnbildlicht. Das Heilige symbolisierte das, was der Gläubige nicht erreichen konnte, was ihm immer versperrt bleiben wird, es sei denn, es handelte sich bei ihm um ein Mitglied der Priesterschaft. Und der Priester, der durfte den hinter dem Heiligen verborgenen Kern der Erkenntnis im Allerheiligsten nur einmal im Jahr anschauen. Ihm war es vorbehalten. Unser erster Vers heißt, weil wir nun einen großen Hohepriester haben, der den Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns festhalten das Bekenntnis. Für unseren Briefprediger ist der Tempel, in dem sich das Allerheiligste verbirgt, zwar ähnlich vorstellbar wie der Aufbau irdischer Tempel, aber eben nicht mit irdischen Maßstäben zu erfassen oder zu durchschreiten. Es ist ein bisschen so wie mit unseren Türen, die uns zwar erst zum Higgs-Teilchen führen, aber danach das Aufstoßen weiterer Türen verlangen, wenn man auf einer Erkenntnis nicht stehen bleiben will. Unser Briefprediger hält fest, dass durch Jesu Erlösungstat die Suche nach Gott ihr Ziel gefunden hat, weil Jesus aus der irdischen Existenz die Himmel, also alle Vorhöfe des verborgenen himmlischen Tempels, durchschritten hat und im letzten, allerheiligsten, unmittelbaren und gottnahen höchsten Himmel an der Seite Gottes ist. Er hat den Weg dorthin freigemacht, sodass alle an ihn Glaubenden durch Jesus zu Gott kommen werden, wenn sie sterben. Warum das so ist, erfahren wir im zweiten Satz unseres Predigttextes. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der es nicht vermöchte, mit unserer Schwachheit mitzuleiden, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, aber ohne Sünde. Bei den irdischen Hohepriestern in irdischen Tempelanlagen ist es so, dass die Gläubigen, die in den Tempel kommen, dort so aufgehalten werden, dass sie das Heiligste und das Allerheiligste nicht betreten können. Sie kommen nicht weiter. Dahin kommen nur die Priester und die Hohenpriester. Wer diesen Weg geht, der bleibt gleichsam stecken. Um im Vergleich mit der Physik zu bleiben, der Forscher, der sich immer auf die eng begrenzten Beobachtungen festlegt, beim Atom bleibt und nicht den Mut hat, frei hinauszudenken über das, was er sieht, der wird niemals auf die Idee kommen, dass es außer dem Atom noch kleinere und noch komplexere Strukturen gibt, hinter denen sich weitere Geheimnisse auftun. Das führt zu einem Abstand zwischen denen, die ihre Wissenschaft in ihrem jetzigen Wissensstand verteidigen und denen, die neue Türen aufstoßen wollen. Im Mittelalter landeten Wissenschaftler, die Türen aufstoßen wollten, für ihre Ideen auf dem Scheiterhaufen. Der Weg zur höheren Erkenntnis wurde ihnen versperrt von Menschen, die das Aufstoßen der Türen für etwas Unanständiges oder Unzulässiges hielten. Erst der versteht und zulässt, dass ein anderer größere und weiterführende Gedanken hat, wird dem anderen, der diese Gedanken denken muss, nicht im Weg stehen. Unser Briefprediger beschreibt Jesus so, dass er eben nicht ein Unverständiger oder Unvermögender sei, dass er nicht stehen geblieben ist bei einer Erkenntnis. Dadurch, dass in Jesus Gott selbst Mensch wurde und menschliches Leiden, menschliche Leidenschaft, menschliche Versuchung und menschliche Verzweiflung kennengelernt hat, ist in ihm auch das Verständnis für all diese Schwächen, die dem Menschen gefährlich werden. Und weil Jesus diesen irdischen Weg über die eigene irdische Existenz hinaus in den himmlischen Tempel gegangen ist, hat er die Türen aufgestoßen und nimmt die, die an ihn glauben, an diesen allerheiligsten Ort mit. Wir Menschen haben die Sehnsucht, zu Gott zu kommen und in seinem Allerheiligsten ihn zu schauen und würden immer wieder daran scheitern, ihn zu finden, wenn uns nicht Jesus den Weg zu ihm freigemacht hätte. Diese, unsere Versuchungen hat Jesus erlebt, aber er hat ihnen widerstanden. Auf dem Weg zum Allerheiligsten hat er den Tod erlitten, aber eben nicht zu seinem Schaden, sondern weil er der Versuchung nicht erlag, zu unserer aller Gewinn. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der es nicht vermöchte, mit unserer Schwachheit mitzuleiden, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, aber ohne Sünde. Angst. Angst vor Verfolgung, Angst vor dem Verlust von Heimat, Angst vor dem Verlust von Essen und Trinken, vom Leben. Das Claudius-Edikt und Nero vertreiben Judenchristen aus Rom. Die Angst vor Schmerzen, Sinnlosigkeit, Orientierungslosigkeit führt Menschen in Versuchung. Jesus hat dieser Versuchung widerstanden und den Weg in den Tod in den Kauf genommen. Nicht jeder in Rom hat das damals selbst ausgehalten. Viele haben sich abgewendet vom Glauben. Ihnen war die ganze Verheißung zu abstrakt. Wo wäre da etwas zum Festhalten gewesen? Unser Briefprediger schreibt im letzten Vers unseres Predigttextes: Darum lasst uns nun mit Freimut hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so rechtzeitig Hilfe erfahren. Auf der Suche nach dem Kern der Materie, eben nicht stille stehen bleiben bei Wasser, Erde, Luft und Feuer, sondern weiterfragen und neugierig sein. Auf der Suche nach dem einen, der diese Welt ins Leben rief, eben nicht stehen bleiben und aus Angst oder Orientierungslosigkeit den Weg verlassen, der durch den Glauben an Jesus Christus vor uns liegt. Es ist der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Natürlich ist das kein einfacher Weg. Ist ja auch im Jerusalemer Tempel keiner mal so eben aus dem ersten Vorhof bis ins Allerheiligste in einem Zug durchgelaufen. Waren genug andere da, die entweder Zweifel streuten, ob der Weg gelänge, und daher den Mut nahmen. Waren auch genug andere da, die die Fantasie nicht zuließen, den Vorhang zu lüften und in das Allerheiligste zu schauen? Gab es genug Versuchungen, die Zweifel zu streuen? Gab es genug Sorgen, die einen umkehren ließen? gab es keinen, der es so dreist je gewagt hätte. Warum sollte ich die Kraft suchen oder finden? Und nun erst recht auf dem Weg aus dem Irdischen in das, was man nicht sieht. Wo ist die Eingangstür an diesem himmlischen Tempel? Wie finden wir hinein? Wo berühren sich so Erde und Himmel, dass wir den Übergang fänden und den Schritt gehen könnten? Die feste Zuversicht, dass unsere Hoffnung uns tragen wird, stärkt unsere Widerstandskraft gegen die Versuchungen, vom Weg abzuirren. Das Nicht-Zweifeln daran, dass es das gibt, was wir heute noch nicht erkennen und was andere als nicht sichtbar und daher nicht existent ansehen. Wo Himmel und Erde sich berühren, da werden wir den Weg sehen. Darum lasst uns nun mit Freimut hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so rechtzeitig Hilfe erfahren. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wo Himmel und Erde sich berühren, wir singen aus dem Lied 75 im kleinen Gesangbuch das Lied Da berühren sich Himmel und Erde, alle drei Strophen. Wir wollen Fürbitte halten und das Vaterunser beten, und wer kann, den bitte ich dazu aufzustehen. Guter Gott, bei dir haben wir immer wieder eine Chance auf einen Neubeginn. Wir danken dir, dass du niemanden abschreibst. In diesem Vertrauen kommen wir mit unseren Bitten zu dir. Wir bitten dich für die Menschen, die unter den Ansprüchen, die an sie gestellt werden oder die sie sich selbst setzen, zusammenzubrechen drohen. Lass sie Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden lernen und lass sie erfahren, dass der Wert ihres Lebens nicht vom Bestehen vor Ansprüchen abhängt, sondern davon, dass sie von dir gewollt sind. Wir bitten dich für die Menschen, die in Entscheidungssituationen stehen und nicht ein- und auswissen. Schenke du ihnen gute Beraterinnen und Berater und Gelassenheit, in der sie die Tragweite ihrer Entscheidungen absehen können. Wir bitten dich für diejenigen, die Verantwortung tragen in Politik und Wirtschaft, dass sie bewahrt werden vor der Versuchung, ihre Macht zu missbrauchen, dass sie auch die Nöte der Schwachen sehen und bei ihren Entscheidungen das Wohl aller Menschen im Blick haben. Wir bitten dich für alle, die schuldig geworden sind, durch Tun oder durch Unterlassen. Mache sie empfindsam für das Leid, das sie verbreitet haben. Schenke ihnen Einsicht und Reue. Gib ihnen die Chance, einen Beitrag zur Wiedergutmachung leisten zu können. Und lass sie Vergebung erfahren. Wir bitten dich für unsere Verstorbenen, für Ursula Böhme, geborene Michel, für Heinrich Lehrbach, für Irene Meyer, geborene Trepte. Nimm die Verstorbenen auf in dein himmlisches Reich und lass sie deine Herrlichkeit sehen. Tröste die Hinterbliebenen und gib ihnen durch ihren Glauben die Kraft, auf deine Hoffnung hin zu leben und zu verstehen, dass die Verstorbenen bei dir aufgehoben sind. bitten dich für uns selbst. Mache uns bereit, denen zu verzeihen, die an uns schuldig geworden sind. Bewahre uns davor, selbstherrlich und überheblich zu sein. Hilf, dass wir aus deiner Vergebung leben und immer wieder den Mut und die Stärke finden, uns zu versöhnen und achtsam miteinander umzugehen. Wir bitten dich für deine Kirche, dass sie ein Ort ist, an dem Menschen die befreiende Macht der Vergebung und Versöhnung erfahren. Ein Ort, an dem wir dich dafür loben, bis in alle Ewigkeit. So bitten wir gemeinsam mit den Worten, die dein Sohn uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie bitte wieder Platz. Ein paar kurze Abkündigungen noch. Der Gemeinde sind zur Fürbitte empfohlen Frau Ursula Böhme, geborene Michel, und ihre Angehörigen. Frau Ursula Böhme wurde geboren am 7. Juli 1936 und verstarb am 9. Februar diesen Jahres im Alter von 88 Jahren. Sie wurde beigesetzt unter dem Psalmwort aus Psalm 4, Vers 9: Ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Wir trauern um Herrn Heinrich Lehrbach. Er wurde am 25. September 1927 geboren und verstarb am 14. Februar diesen Jahres im Alter von 97 Jahren. Beigesetzt wurde er unter dem Spruch aus Psalm 85, Vers 11. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in der Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Heinrich Lehrbach hat sich um unsere Kirchengemeinde verdient gemacht. Er war Mitglied des Kirchenvorstands, unter anderem auch Kirchenvorstandsvorsitzender und Präses der Dekanatssynode und eben auch Mitglied im Martinschor, als er noch nicht Martinschor hieß. Habe ich nicht verstanden. Nochmal? Ach ja, im Posaunenchor war er auch. Oh Gott, ja. Fast vergessen, Entschuldigung. Mitglied im Posaunenchor war er auch. Dann trauern wir um Frau Irene Meyer, geborene Trepte. Auch sie war Mitglied im Martinschor. Sie wurde am 30. August 1937 geboren und starb am 19. Februar im Alter von 87 Jahren. Sie wurde beigesetzt unter dem Text aus dem Römerbrief im 12. Kapitel, Vers 12. Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in der Trübsal und beharrlich im Gebet. Dann sei der Gemeinde herzlich gedankt für die Kollekte vom letzten Sonntag. Sie betrug 120,62 € und war für die eigene Gemeinde bestimmt. Die heutige Kollekte ist für den Evangelischen Bund bestimmt. Wir suchen einen neuen Namen, denn die Kirchengemeinden werden neu strukturiert und die Kirchengemeinde in Nierstein wird zusammengefasst in den Nachbarschaftsraum 4. Und Nachbarschaftsraum 4 ist eine blöde Gemeindebezeichnung. Und deswegen gibt es auf der Homepage oder draußen am Ausgang so kleine Zettel, bei denen Gedanken geäußert werden sollen und können, welchen Namen man denn der Kirchengemeinde aus den zusammengelegten Kirchengemeinden Bodenheim, Nackenheim, Lörzweiler, Mommenheim, Dexheim, Dahlheim und Schwabsburg mit Nierstein, welchen Namen man dieser neuen Großgemeinde, diesem Nachbarschaftsraum geben kann. Aktuelle Hinweise und Informationen finden Sie wie gewohnt auf der Homepage oder im Verbandsgemeindeblatt unter kirchliche Nachrichten. Herzliche Einladung heute schon zum Gottesdienst am Sonntag, 16. März um 10 Uhr hier in der Martinskirche, den Pfarrerin Katrin Berg halten wird, und am Sonntag, 16. März um 15 Uhr findet das Café Welcome im Johannes-Busch-Haus in der Mühlgasse 28 statt. Wir singen aus dem angeschlagenen Schlusslied EG 170, komm Herr, segne uns, alle vier Strophen und stellen uns dann unter Gottes Segen. Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Nimm sie zum Orgelnachspiel gern noch einmal Platz.